بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سوق الله دمهان دفلتن الله زيغن هايل وبمهان تشكاد وفيد محمد صلى الله عليه وسلم und auf all diejenigen, die seine Fußstapfen treten bis an den Tag der Auferstehung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in seine Fußstapfen treten lassen. Möge Allah azza wa jal uns mit ihm im Paradies vereinen und uns zusammen mit ihm auferstehen lassen. Er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, der darum zu bitten haben. Heute, inshallah, sind wir bei Surah 98, Surah Al-Bayyina, der klare Beweis. Und wie gewohnt lesen wir erst einmal die deutsche Übersetzung, inshallah, vor. Und danach versuchen wir zu verinnerlichen, was Allah Azza wa Jal uns in dieser Ayah gesagt hat. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden sich nicht eher von ihrem Unglauben lösen, bis dass der klare Beweis zu ihnen kommt. Ein Gesandter von Allah, der gereinigte Blätter verliest, in denen rechte Schriften sind. Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, als bis der klare Beweis zu ihnen gekommen ist. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens. Und das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, das ist die Religion des rechten Verhaltens. Gewiss, diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle sein, ewig darin zu bleiben. Das sind die schlechtesten Geschöpfe. Gewiss, diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind die besten Geschöpfe. Ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die Gärten Edens, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen, und sie haben Wohlgefallen an ihnen. Das ist für jemanden, der seinen Herrn fürchtet. Surat al-Bayyina, liebe Geschwister, besteht aus 8 Ayat, unabhängig von der Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Und Surat al-Bayyina ist nach den meisten Tafsir-Gelehrten eine medinensische Sura. Sie wird al-Bayyina genannt, weil das Wort al-Bayyina in dieser Sura vorkommt. Und sie wird auch genannt Suratu Lam Yakun, weil sie mit Lam Yakun illadina kafaru beginnt. Und es keine andere Sura des Koran gibt, die mit Lam Yakun beginnt. Erst einmal Surat al-Bayyina hat einen besonderen Stellenwert, weil es darüber einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt. Und zwar berichten uns Al-Bukhari und Muslim und auch andere, dass Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu folgendes gesagt hat. Der Prophet, er sagte, قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبين إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وسماني قال نعم فبكى. Dieser Hadith, Anas radiallahu ta'ala anhu, sein Beiname ist Abu Hamza, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal zu Ubay folgendes gesagt. Ubay ist Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu. Und er gehört zu den Koranlesern, Koranlehrern unter den Sahaba, unter den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu Ubay, wahrlich, Allah hat mir anbefohlen, dir lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab vorzulesen. Nochmal, Allah hat mir anbefohlen, der Prophet spricht, sallallahu alaihi wasallam, mir befohlen, dass ich dir lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab vorlesen soll. Daraufhin sagte Ubay, hat er mich beim Namen genannt? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja. Daraufhin hat Ubay radiallahu anhu angefangen zu weinen. Und diese Sura, die Tatsache, dass Allah azza wa jal diese Sura ausgewählt hat, dass der Prophet sie dem Ubay vorlesen soll, weist auf den besonderen Stellenwert dieser Sura hin. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wählt aus, von was er will. Allah sagt, Allah sagt im Koran sinngemäß, und Allah erschafft, was er will und wählt auch aus. Allah erschafft, was er will und wählt auch aus. Und natürlich ist diese Sura eine ganz besondere, oder ist dieser Hadith ein ganz besonderer Hadith, gerade für Ubay ibn Ka'b, radiallahu ta'ala, und es gehört zu seinen Pluspunkten, die er sich im Laufe seines Lebens angesammelt hat, dass Allah also ihn ausgewählt hat, dass der Prophet es ihm vorlesen soll. Weil normalerweise der Prophet alaihi salatu wasalam erst denke, die Offenbarung bekommen hat. Normalerweise sollte man ihn vorlesen, damit man sieht, ob man richtig lesen kann und dass man es richtig übernimmt. Aber Ubay ibn Ka'b hat es sich vorlesen lassen oder vorlesen bekommen von Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Sache hatte nicht jeder Sahabi, hatte dieses Glück gehabt. Also nicht jeder Sahabi, der den Koran auswendig gelernt hat oder viel vom Koran gelernt hat, hat das direkt vom Propheten alaihi salatu wasalam gelernt, sondern entweder von anderen Sahaba oder von der Lesung des Propheten alaihi salatu wasalam im Salah oder anderswo eben auswendig gelernt. Aber direkt hatten wenige diese Möglichkeit, unter ihnen gehört eben Ubay, unter ihnen ganz bekannt natürlich Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Allah Azza wa Jalla beginnt die Ayah, natürlich lese ich auf Deutsch, in der deutschen Sprache vor. Und jetzt sehen wir wieder ein sehr schönes Beispiel in dieser ersten Ayah des Koran, dieser Sura, dass das Übersetzen niemals die vollkommene Bedeutung der arabischen Worte des Koran wiedergeben kann, weil je nachdem, wie ich das verstehe, werde ich das dementsprechend übersetzen. Allah sagte, ich lese es aber jetzt in der deutschen Version vor, nach einem Verständnis. Diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden sich nicht eher von ihrem Unglauben lösen, bis dass der klare Beweis zu ihnen kommt. Zunächst einmal die einzelnen Worte und dann gucken wir uns an, was die Ayah an sich bedeutet. Diejenigen von den Leuten der Schrift, die Leute der Schrift, Ahlul Kitab, ist eine sehr schöne Anrede an die Juden und die Christen. Statt dass Allah Azza wa Jal die Juden beim Namen nennt oder die Christen beim Namen nennt, nennt er sie das Volk der Schrift, auf Arabisch Ahlul Kitab. Und es gibt sicherlich viele Weisheiten, die dahinter stecken. Ein sehr sinnvoller Grund dahinter ist, dass die Leute der Schrift erinnert werden sollen, dass sie Leute der Schrift sind. Das heißt, die Juden und die Christen sollen daran erinnert werden, dass sie in Wirklichkeit einem Buch von Allah Azza wa Jal folgen oder in Klammern sollten, und sie werden daran erinnert, dass sie wieder zurückkehren sollten zu dem Ursprung, an dem sie vorher waren, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist. Eine zweite Sache, die wir daraus lernen, für die Da'wah ganz wichtig, dass man, wenn man jemanden anspricht, auch die andersgläubigen Menschen, dass man sie so anspricht, wie sie es gerne, wie es ihnen angehen ist, aber auch natürlich der Wahrheit entsprechend. Und deswegen, wenn du jemanden anredest, jemanden ansprichst auf eine Art und Weise, wie es ihm gefällt und wie es auch in deiner Religion in Ordnung ist und richtig ist, dann verbaust du dir nicht den Weg der Da'wah. Weil wenn du jemanden ansprichst mit du Ungläubiger, was im Koran fast nur in einer einzigen Ayah vorkommt, in Surat Qul ya ayyuhal kafirun, nur. In allen anderen Ayat, vielleicht habe ich jetzt eine übersehen oder so, aber in den allermeisten Ayat, bis auf diese Sura, werden die Leute, die Juden, die Christen, nicht mit Ungläubigen angesprochen, sondern mit als das Volk der Schrift. Oder die Juden auch nicht als Juden, sondern sie werden hauptsächlich angesprochen mit Bani Israel. Ja, Bani Israel, o Kinder Israels. Auch hier wieder, erstmal sie daran zu erinnern, dass sie Nachkömmlinge eines Propheten sind. Israel ist der Beiname von Ja'qub, a.s. Und auch, wie gesagt, um einen gegenseitigen, eine Anrede zu verwenden, wodurch ich mir nicht unnötig den Weg der Da'wah verbaue. Weil wenn ich jemanden anspreche auf eine Art, die er nicht mag, dann verbaue ich mir den Weg von vornherein. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den uns Allah subhanahu wa ta'ala beibringt. Warum? Weil ihr seht den Unterschied hier, diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzendienern. Wenn wir es genau nehmen, alle passen in den Bereich Kafir rein. Also sowohl die Juden, die Christen, als auch die Götzendiener, die Mushrikin, alle sind Leute, die nicht an den Islam glauben. Und jemand, der nicht an den Islam glaubt, ist per Definition Kafir. Es gibt also verschiedene Arten von Kafir. Es gibt Atheisten, es gibt Christen, es gibt Juden, es gibt Götzendiener und so weiter und so fort. Aber ihr seht schon mal die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier unterschieden hat zwischen dem Volk der Schrift und den Götzendienern, weist darauf hin, auf Arabisch Mushrikin, Polytheisten, weist darauf hin, dass die Juden, die Christen bei uns eine besondere Stellung einnehmen. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala auch im Surat Al-Ma'idah, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً. Das heißt, diejenigen Menschen, die den Muslimen am meisten oder am feindseligsten gesinnt sind, wirst du vorfinden, das sind die Juden. Und diejenigen, die den Muslimen am nächsten stehen, das sind diejenigen, die sagen, wir sind Christen. Ja? Das heißt, auch unter den Juden und den Christen gibt es wiederum welche, die den Muslimen noch näher stehen, als andere näher stehen. Ja? Und das muss man natürlich bei der Da'wa möglichst ausnutzen. Ja? Und dass man also die Gemeinsamkeiten sehr stark betont, wenn es darum geht, einen Dialog aufzuhören mit jemandem. Ich habe mit den Christen sehr viele Gemeinsamkeiten, jeder von uns. Wir glauben grob gesehen, auch wenn es in Feinheiten ist, was anderes, aber grob gesehen glauben wir an alle Propheten, wir beide. Außer an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist der entscheidende Punkt natürlich. Ja? Aber unser größeres Problem, ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Weil sie sagen, er ist einer von dreien und so weiter und so fort. Aber die Gemeinsamkeiten zu betonen, sind sehr wichtig. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Christen anspricht und sie als ein Volk der Schrift bezeichnet, das heißt, wir und ihr, wir beide folgen einem Buch von Allah. Es kann doch nicht sein, dass Allah einmal offenbart drei Götter und einmal offenbart ein Gott. Also lasst uns zusammenkommen und zusammen auf schöne Art und Weise disputieren, um herauszufinden, wer sich da auf der Wahrheit befindet. Ja? Und noch viele andere Ayat, die uns bei der Da'wah sehr nützlich sind. Diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzendienern. Götzendiener auf Arabisch, das Wort Mushrik, kommt von Wort Sharaka, was so viel bedeutet wie jemandem teilhaben lassen. Jemandem teilhaben lassen. Wenn du mit jemandem zusammen eine Firma aufmachst, dann ist derjenige, der mit dir zusammen diese Firma aufmacht, ist sprachlich gesehen dein Scharik. Dein Scharik ist dein Kompagnon, sagt man. Ja? Dein Mitarbeiter, ja, auf gleichem Level. Nicht ein Mitarbeiter im Sinne, sondern wie sagt man das so? Teilhaber. Geschäftspartner, mashallah. Und Partner. Deswegen sagen wir, Allah hat keine Partner. Und wir sagen auf Arabisch, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Er hat keinen Sharik. Allah ist eben nicht so wie wir. Wir haben teilweise Sharik, Geschäftspartner, Teilhaber, Leute, die auf gleicher Stufe sind wie wir oder die gleiche Rechte besitzen wie wir. Allah eben nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er ist ganz alleine. Wahdahu la sharika lah. Er hat eben keine Partner und keine Teilhaber. Und das ist der Begriff, den wir verstehen müssen. Und jetzt müssen wir uns im Deutschen überlegen, was ist die beste Bezeichnung für solche Leute. In dieser Übersetzung heißt es jetzt hier Götzendiener. Ja? Aber ich kann auch übersetzen Polytheisten. In beiden Bereichen, auf beiden Arten zu übersetzen, habe ich einen Teil übersetzt von dem, was das Wort eigentlich hergibt. Das heißt, das eigentliche Wort gibt her, es geht darum, Allah Azza hat bestimmte Rechte, und die werden verletzt, indem sie teilweise oder ganz anderen gegeben werden. Oder ihm gar nicht gegeben werden, subhanahu wa ta'ala. Okay? Das sind die, was wir unter Schirk verstehen. Welche Formen auch immer wir davon meinen. Götzendiener sind Diener, die Steine anbeten, Bäume anbeten, Menschen anbeten. Aber Götzen, darunter versteht man normalerweise Figuren, etwas in dieser Richtung. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Teil der Bedeutung. Das heißt, vielleicht der bessere Begriff wäre Polytheisten, aber Polytheisten ist auch nicht alles. Weil Polytheisten würde bedeuten Schirk in Bezug auf Uluhiyya. Weil Theisten, oder Theos ist der Gott, griechisch für Gott. Ja? Und wenn sie Polytheisten sind, dann haben sie viele Götter, das heißt viele, die sie anbeten. Aber das ist eine Form des Schirk nur von abgesehen von den zwei anderen entscheidenden Formen, entweder in Bezug auf Allahs Namen und Eigenschaften oder in Bezug auf die Uluhiyya, also die Anbetung, und die andere dritte Form ist in Bezug auf die Allahs Taten, subhanahu wa ta'ala. Insofern will ich nur sagen, aufpassen, wenn man eine deutsche Übersetzung liest, im Arabischen steckt manchmal viel mehr dahinter, aber wir müssen auch ein bisschen den Übersetzern verzeihen und ein bisschen entgegenkommen, ein bisschen barmherzig mit denen umgehen. Die können, was sollen sie denn machen? Die haben einen Koran, ein Wort Allah, subhanahu wa ta'ala. Jetzt sollst du das in deutscher Sprache wiedergeben. Wie willst du das machen? Okay? Sogar im Arabischen wird kein Tafsir-Gelehrter den Anspruch erheben, dass er alles berücksichtigt hat, was manche Worte hergeben. Ja? Diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind. Gemeint ist, dem Islam gegenüber ungläubig sind. Gemeint ist, nachdem der Prophet alaihi salatu wassalam zu ihnen gekommen ist, die ab jetzt ungläubig sind. Okay? Oder sie können auch schon vorher ungläubig gewesen sein, aber da muss man aufpassen. Weil die Juden, die Christen, die vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, die haben ja ihrem Buch gefolgt. Und manche von ihnen haben ihrem Buch wirklich gefolgt. Und manche von ihnen haben das Buch verfälscht und haben es abgelehnt oder Teile davon geglaubt und Teile davon geleugnet und so weiter und so fort. Aber diejenigen, in Anführungsstrichen Christen, diejenigen, die wirklich versucht haben, das Evangelium zu befolgen und die geglaubt haben an einen Gott, so wie es bis heute noch in der Bibel steht oder in den Evangelien steht, und diejenigen, die gewartet haben auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, das sind Menschen gewesen, die Muslime waren per Definition und die nur noch gewartet haben auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als er kam, haben sie, manche von ihnen, an ihn geglaubt, manche haben das geleugnet. Das gleiche gilt für die Juden. Vergesst nicht, dass die Juden, die in Medina waren, damals hieß ja Yathrib, sie waren ja die Stämme Banu Nadir und Qurayza und Qaynuqa, die waren ja gerade dort, weil sie wussten, dass der Prophet a.s.w. dorthin kommen wird eines Tages. Damit, wenn er kommt, jemand wird vertrieben von seinem Volk, der zu La ilaha illallah aufruft und die Anzeichen besitzt. Wenn er jetzt kommt, nach Yathrib, vertrieben, dann wissen wir, das ist der Prophet, der bei uns in unserem Buch angekündigt worden ist. Ja? Und das war damals auch so, deswegen waren sie auch auf der Stelle. Deswegen haben sie auch dort auf ihn gewartet. Ja? Und es gibt viele Hinweise darauf aus den Überlieferungen, die wir haben, die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Juden damals noch mehr Wissen gehabt haben und detaillierteres Wissen gehabt haben über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, als heute noch vorhanden ist. Weil sie sagen damals, manche Christen, Juden sagen, in unseren Büchern steht gar nicht so detailliert drin, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber wir wissen, dass es damals so war und dass sie extra auf ihn gewartet haben, also haben sie es geheim gehalten. Und darüber spricht ja auch viele Ayat des Koran, dass sie eben die Worte verfälscht haben, nicht nur verfälscht haben, sondern verdeckt haben. Also sie haben einfach geleugnet, dass sie vom Islam sind und den Leuten eben nicht weitergegeben haben. Das konnten sie nämlich machen, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat die Bewahrung der Tora und des Evangeliums den Gelehrten der Juden und Christen überlassen. Das heißt, wenn sie darauf achten, bleiben die Bücher. Wenn sie sie verfälschen, dann sind sie eben weg. Das war mit allen Schriften vor dem Koran so. Der Koran, das letzte Buch, da hat Allah subhanahu wa ta'ala selbst die Aufgabe übernommen, zu bewahren, dass dieser Koran niemals verfälscht wird und kein einziger Buchstabe hinzugefügt wird. Das gilt nur für den Koran al-Karim, wie Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran deutlich gemacht hat. طيب, kommen wir zurück zu dieser Aya. Diese Aya, liebe Geschwister, wie ich sie jetzt gerade eben vorgelesen habe, ich lese noch einmal, das ist eine von verschiedenen Arten, wie man sie übersetzen kann. Die erste Art, diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden sich nicht eher von ihrem Glauben lösen, bis das der klare Beweis zu ihnen kommt. Das heißt, als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns sagen, diese Menschen, die sind so vertieft in ihrem Unglauben, sie werden sich davon nicht lösen, das ist das arabische Wort Munfakina, Fakka auf Arabisch bedeutet öffnen. Okay? Sie werden sich von diesem Unglauben und ihrer Religion niemals lösen, bis ein klarer Beweis zu ihnen kommt. Und der klare Beweis ist entweder nach einem Tafsir Muhammad sallallahu alaihi wasallam und manche Salaf haben gesagt, der Koran al-Karim. Und ihr seht, auf Deutsch sagt man Jacke wie Hose. Ja? Spielt gar keine Rolle, weil der eine beringt das andere. Okay? Deswegen ist es vollkommen, das ist eine Art von Tafsir Tanawwur. Es gibt zwei Arten von Tafsir immer. Es gibt Tafsir, entweder zwei Tafsir schließen sich gegenseitig aus, oder zwei Tafsir schließen sich eben nicht gegenseitig aus. Ja? Und das ist eine Art von Tafsir Tanawwur, der sich nicht gegenseitig ausschließt. Und das eine ergänzt das andere im weitesten Sinne. Das heißt, sie werden niemals glauben ohne Beweis. Obwohl es in ihren Schriften drin steht und obwohl sie hätten da es befolgen können. Eine andere Art, diese Ayah zu übersetzen, deswegen steht auch dieser Ausdruck eher von ihrem Unglauben, eher von ihrem Unglauben, dieser Satz steht in Klammern, weil er im Arabischen nicht drin steht. Es steht im Arabischen drin, sie werden sich nicht eher lösen, trennen. Aber wovon? Das ist in Klammern, von ihrem Unglauben, in dem sie sich jetzt befinden. Die zweite Art, diese Ayah zu übersetzen und zu verstehen ist, dass sinngemäß Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat, festgelegt hat, dass diese Juden und Christen, die damals zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, für sie ist bestimmt worden, dass sie nicht eher dieses Leben verlassen werden, in dem sie sich befinden, bevor Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist. Das heißt, da würden wir das sinngemäß so übersetzen, diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden nicht eher, Klammer auf, dieses Leben verlassen, bis dass der klare Beweis zu ihnen kommt. So steht es also geschrieben bei Allah subhanahu wa ta'ala in Al-Lawh al-Mahfuz, in der wohlbewahrten Tafel. Die dritte Art, diese Ayah zu übersetzen und zu verstehen ist, dass sie sich von etwas ganz anderem gelöst haben. Und zwar von ihrer Einigkeit vor der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sowohl die Juden und die Christen als auch die Atheisten, Mushrikin, die Götzendiener, alle waren sich in Bezug auf bestimmte Dinge einig, was diesen Menschen angeht, bevor er dann als Prophet entsandt worden ist. Ihr wisst, er hat unter den Leuten 40 Jahre gelebt. Als rechtschaffender Mensch. Und die Berufung zum Propheten kam erst im 40. Lebensjahr. Die Juden, die Christen, waren sich vor Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam einig über was? Sie waren sich einig darüber, dass ein Prophet kommt und dass er die und diese Eigenschaften haben wird. Als er dann kam, wurden sie sich uneinig. Okay? Als er dann kam, haben manche an ihn geglaubt und manche nicht mehr an ihn geglaubt. Das heißt, sie waren sich einig, bis dieser Prophet kam, dann waren sie sich uneinig. Das ist die dritte Art, diese Ayah zu verstehen. Ich würde es jetzt folgendermaßen versuchen zu übersetzen. Diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzen, die ungläubig sind, haben sich nicht eher von ihrer Einigkeit gelöst oder, besser gesagt, haben sich nicht haben sich nicht eher unterschieden in ihrer Ansicht in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, bis der klare Beweis zu ihnen kam, wie es auch in anderen Ayat, das heißt in Surat al-Baqarah und anderswo, dass sie sich erst uneinig geworden sind, nachdem der Koran kam, nachdem die Ayat des Koran kam. Die dritte, und das ist die Ansicht, die ich gerade gesagt habe, ist die Ansicht, die Imam al-Tabari rahimahullah ta'ala bevorzugt, weil natürlich die vierte Ayah stark dafür spricht. Wer die vierte Ayah gelesen hat und verstanden hat, und zwar heißt es, und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, als bis der klare Beweis zu ihnen gekommen ist. Das heißt, die vierte Ayah weist auf diese Ansicht hin, das ist vielleicht einer der Gründe, warum Imam Muhammad bin Jarir al-Tabari, rahimahullah, diese Ansicht bevorzugt hat. Tayyib. Die vierte Version wäre, dass man darunter versteht, als würden die Juden, die Christen sagen, wir werden nicht eher glauben, bis der klare Beweis zu uns kommt. Das heißt, als ob Allah subhanahu wa ta'ala uns hier sagt, die Einstellung der Juden, die Christen. Sie sagen, sie werden nicht glauben, bis ein klarer Beweis zu uns kommt. Was ist der klare Beweis? Lesen wir die nächste Ayah. Ein Gesandter von Allah, der gereinigte Blätter verliest. Okay? Das heißt, als wäre das die Bedingung, die sie sagen. Erst, wenn ein Gesandter von Allah kommt und gereinigte Blätter liest, dann werden wir dem Islam folgen. Weil der Islam war immer da, nicht, dass wir denken. Ja, der Islam war immer die Religion Allahs subhanahu wa ta'ala. Gereinigte Blätter, wenn es eine Bedingung ist, die sie gestellt haben, dann meinten sie einfach, wir brauchen ein Buch von Allah, ein neues Buch, sonst würden wir auch nicht glauben, dass dieser Mensch ein Prophet ist. Es sei denn, er bringt ein Buch von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist natürlich dann auch passiert. Nur was dann nachgeschehen ist, werden wir in der vierten Ayah sehen. Oder gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilt, dass sie erst glauben würden und erst glauben können, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Prophet schickt, nämlich den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der gereinigte Blätter liest, Al-Quran, Al-Karim, gereinigt von allem Übel, von jeglichem Lügen und von allem Irrtum, im Gegensatz zu vielen Büchern, die vorher waren, aber die verändert worden sind durch die Menschen. Und deswegen findet man in den Büchern, die von anderen geschrieben sind als von Allah subhanahu wa ta'ala, viele Widersprüche. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Wollen sie denn nicht über den Koran nachdenken? Wenn er von jemand anderes wäre als von Allah, würden sie darin viele Widersprüche finden. Und das ist eine Tatsache, dass man das viele Widersprüche findet in der Tora und in den Evangelien. In den verfälschten natürlich, meine ich damit. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ein Gesandter von Allah, der gereinigte Blätter verliest, das heißt auswendig vorträgt, in denen rechte Schriften sind. Fiha kutubun qayyima. Rechte Schriften, das heißt geradlinige Schriften, aufrichtige Schriften, nichts Krummes ist daran, sondern darin ist die Rechtleitung, die dich zum Paradies führt. Schriften auf Arabisch ist hier das Wort Kutub verwendet und Kutub wird im Allgemeinen verwendet für Bücher. Aber es kommt vom Wort Kataba und Kataba bedeutet nicht nur schreiben, sondern auch bestimmen und urteilen. Und deswegen sind es Schriften bzw. Gesetze, Urteile Allahs subhanahu wa ta'ala, die sich in diesen Blättern befinden. Das heißt also, es geht nicht hier um Bücher, die sich in Schriftblättern befinden. Nein, wir haben die Schriftblätter, das ist der Koran. Denn der Koran wurde geschrieben auf einzelnen Blättern. Wenn du viele Blätter, wenn du diese vielen Blätter zusammen machst, dann hast du einen Mushaf. Okay? Diese einzelnen Blätter, oder ein einzelnes Blatt nennt man Sahifa. Viele Blätter nennt man Suhuf. Und wenn du sie zusammen machst, hast du einen Mushaf. Und das ist, was wir heutzutage haben, dieser geschriebene Koran auf diesen Blättern, den nennt man einen Mushaf. Okay? Und darin befinden sich die Kutub. Das heißt, die Urteile, die Geschichten, die und so weiter, was Allah subhanahu wa ta'ala hat aufschreiben lassen, was er gesprochen hat, subhanahu wa ta'ala. Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, bis der klare Beweis zu ihnen gekommen ist. Vorher glaubten sie an die Ankündigung, gerade die Juden, die Christen natürlich, glaubten sie an die Ankündigung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie waren sich alle einig. Und sie waren sogar viele davon gläubig. Aber, und die Götzendiener waren sich auch einig in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in welcher Hinsicht vor seiner Entsendung, in Hinsicht seiner Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Als er plötzlich dann gesagt hat, stopp, es gibt nur einen Gott, haben sie gesagt, wir glauben den nicht mehr. Und manche haben gesagt, wir glauben ihm, manche sind muslimisch geworden, manche nicht. Also auch wurden sie sich uneinig nach der Entsendung. Und deswegen der Koran, die Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, selbstverständlich war es eine Rechtleitung für die Menschen. Selbstverständlich war es etwas Gutes und hat auch den meisten Menschen etwas genutzt. Aber für manche war es natürlich eine Überprüfung. Für manche Menschen war es eine Prüfung. Du liest jahrelang deine Buch, es wird ein Prophet kommen, es wird ein Prophet kommen, es wird ein Prophet kommen. Jetzt kommt er, jetzt musst du ihm folgen und auch an ihn glauben. Und das ist, kann, es kann sein, dass er einiges von dem, was erlaubt war, verbietet. Was er auch gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und es kann auch sein, dass er einiges von dem, was verboten war, erlaubt. Ja? Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, was halal ist und bestimmt, was haram ist, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. In der 5. Ayah heißt es, und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Das heißt also, diese Menschen, die Juden, die Christen, die in ihren Büchern lesen, La ilaha illallah, und ihren Büchern lesen über die Propheten Allahs, subhanahu wa ta'ala. Als der Prophet kam, haben sie sich gespalten. Manche haben geglaubt, manche haben nicht geglaubt. Aber die Verwunderung ist, das ist eine Art Verwunderung. Es wurde ihnen doch nichts anderes auferlegt. Man hat von ihnen nicht mehr verlangt, von den Juden, die Christen, als dass sie Allah alleine anbeten sollen, das Gebet verrichten sollen und die Zakat entrichten sollen. Das war's. Warum haben sie sich dann gespalten? Warum haben sie nicht einfach diesen Propheten gefolgt? Weil das, was er ihnen auferlegt hat, ist doch das Gleiche, was die Menschen vorher auch machen mussten. Die Menschen vorher mussten auch Allah Azza wa Jalla auf eine Art anbeten. Vielleicht gab es Unterschiede in der Art und Weise wie, aber das ist ja nicht entscheidend. Sondern der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat er jetzt plötzlich verlangt, dass sie ihre Propheten leugnen sollen, die sie geglaubt haben? Hat er von ihnen verlangt, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr an Maria glauben sollen, die Christen? Hat er von ihnen verlangt, dass sie nicht mehr an Jesus glauben sollen? Gar nichts von dem. Hat er von den Juden verlangt, dass sie nicht mehr an Musa glauben sollen, an Harun und an die anderen Propheten? Gar nichts. Das heißt, er hat von ihnen nichts Schwieriges verlangt, außer dass sie eigentlich das, was in ihren Büchern steht, umsetzen sollen, weil sie abgekommen sind davon teilweise. Das war's. Also wie konnten sie sich also von ihrem rechten Weg abbringen, dass umso schlimmer und übler ist es, dass sie nach der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf den falschen Weg geraten sind. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als wo befohlen? In Tora und Evangelium. Als nur Allah zu dienen. Das heißt, nur Allah zu dienen bedeutet, liebe Geschwister, dass man den Gottesdienst für Allah Azza wa Jal ganz alleine macht, ohne ihm etwas beizugesellen. Das heißt, die Absicht, die du hast in deinem Gebet, ist für Allah Azza wa Jal ganz alleine und für sonst niemanden. Und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion, Entschuldigung, das erste war, dass sie Allah dienen sollen, und dann, dass sie ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sein sollen, das ist das, was ich gerade erklärt habe, das nennt man auf Arabisch Ikhlas, dass man jemandem gegenüber aufrichtig ist. Übrigens, auf Deutsch Aufrichtigkeit ist das Gegenteil von Verstellen. Ich bin aufrichtig, ist das Gegenteil von ich verstelle nicht. Und deswegen, wenn du jemandem, stell dir vor, du betest zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sieht äußerlich so aus, als würdest du es für Allah machen, zweifellos. Wenn du dich in die Moschee stellst, durch den Qibla stellst, sieht aus, als würdest du es für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Aber innerlich, du machst es gar nicht für ihn. Du verstellst dich. Verstellen ist eben genau dieser entscheidende Ausdruck, der vielleicht dieses Wort aufrichtig ein bisschen deutlicher macht. Dann heißt es weiter, als Anhänger des rechten Glaubens. Hunafa. Hanif auf Arabisch bedeutet neigend. Neigend. Die Gelehrten haben das interpretiert als, dass man von dem falschen Weg abkommt und sich in Richtung dem richtigen Weg begibt. Das heißt, man neigt vom falschen Weg weg, neigt man Richtung richtigen Weg. Dahin begibt man sich. Ja? Wallahu a'lam. Das heißt, Al-Hanifiyya ist eben die Religion der Propheten gewesen. Al-Hanifiyya ist die Religion der Aufrichtigkeit, die Religion des Tawhid. Das heißt, Hanif ist jemand, der sich vom Schirk abkommt und in Richtung Tawhid strebt. Als Anhänger des rechten Glaubens und das Gebet zu verrichten, As-Salah. Und die Abgabe zu entrichten, Az-Zakah. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala nur diese beiden Säulen der Religion erwähnt? Ganz einfach, die Gelehrten sagen, weil das die zwei entscheidendsten Säulen sind überhaupt. Die erste ist ja klar, weil ohne die Shahada bist du gar kein Muslim. Aber die Dachaluk? Okay. Machen wir kurz Pause an dieser Stelle, machen nach dem Adhan für ein paar Minuten weiter. Barakallahu. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der 5. Ayah Surah Al-Bayyinah gesagt hat, dass den Menschen nichts anderes aufbefohlen worden war, als, das heißt prinzipiell haben wir von den Menschen nicht mehr verlangt, als dass sie Allah anbeten sollen, dabei auch Ikhlas haben sollen, ihn alleine anbeten sollen, dann, dass sie das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das ist die Religion des rechten Verhaltens. Oder, und was ist die Religion des rechten Verhaltens? Das ist diejenige Religion, die dich zur Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala führt. Wer hingegen nicht betet und nicht Zakat entrichtet, das sind die Menschen, die weit irre gegangen sind. Allah sagte in der 6. Ayah, gewiss diejenigen unter den Leuten der Schrift, das heißt die Juden, die Christen und den Götzendienern, gemeint sind die Mushrikin, der Araber damals im Speziellen, aber auch jeder andere Mushrik heutzutage, diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle sein, ewig darin zu bleiben. Das sind die schlechtesten Geschöpfe. Ungläubig sind sie gegenüber dem Islam, ungläubig sind sie gegenüber dem Koran, ungläubig sind sie gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen nützt es ihnen nichts, dass sie anderen Sachen gegenüber gläubig sind. Also es nützt den Juden Christen nichts, dass sie an Allah glauben. Es nützt ihnen nichts, dass sie sogar, wenn sie Allah alleine anbeten. Es nützt ihnen nichts, wenn sie an den Tag der Auferstehung glauben. Es nützt ihnen nichts, wenn sie an die Tora des Evangeliums glauben, bis sie auch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben und an den Koran, den Islam. Warum? Weil, liebe Geschwister, an einen Teil der Schrift oder einen Teil der Schrift zu leugnen, ist das gleiche im Gesetze Allahs, wie wenn du die gesamte Schrift leugnest. Das heißt, die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala in den Evangelien oder in der Tora ankündigt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie sagen, ja, das ist Gottes Wort, aber sie nehmen diesen Teil und glauben nicht daran, das macht sie schon zu Ungläubigen in ihrem eigenen Gesetz. Und deswegen, welches Argument hat man denn, dass man sagt, man glaubt an einen Teil des Koran, aber den anderen Teil leugnet man? Allah sagt im Koran darüber in Surah Al-Nisa, أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّى. Das sind die wahren Ungläubigen. Warum? Weil sie suchen sich aus, was sie wollen. Das heißt, sie suchen sich nicht aus gemäß der Wahrheit, sondern sie suchen sich aus, den Teil glauben sie, den anderen Teil leugnen sie, was darauf hinweist, dass sie in Wirklichkeit überhaupt an gar nichts davon glauben. Gewiss diejenigen unter den Leuten der Schriften und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle sein, ewig darin zu bleiben. Das ist die Bestimmung für jeden Menschen, den diese Botschaft des Islam erreicht hat, der diese Botschaft verworfen hat, nicht den Islam angenommen hat, auch wenn er sagt, die wirklich ist, auch wenn er sagt, ja, ich denke, der Islam ist die Wahrheit. Oder ich denke, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein wahrer Prophet. All das, liebe Geschwister, wird ihnen nichts nützen bei Allah subhanahu wa ta'ala. All das wird ihnen bei Allah subhanahu wa ta'ala nichts nützen, bis sie nicht an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls glauben. Und wen die Botschaft des Islam erreicht hat und dann die Religion abgelehnt hat, ist Kafir und wird für immer und ewig in der Hölle bleiben. Immer und ewig in der Hölle bleiben. Nicht einen Teil der Zeit, wie die Juden geglaubt haben. Sie haben gedacht, als sie das Kalb 40 Tage lang angebetet haben, wie es in Surah Al-Baqarah heißt, haben sie gedacht, sie würden die Hölle dann ebenfalls nur für 40 Tage betreten und dann dürften sie raus. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass wer als Muwahhid stirbt, wer als Person gestorben ist, die den Tawhid umgesetzt hat, sie wird für immer und ewig ins Paradies. Und derjenige, der als Götzendiener gestorben ist, als Polizist gestorben ist, wird für immer und ewig in die Hölle gehen. Und es wird keinen drinnen geben. Die Hölle wird auch nicht aufhören. Und sie wird auch nicht einmal den Leuten erleichtert werden, wie Allah es im Koran gesagt hat. Allah sagt, das sind die schlechtesten Geschöpfe. Leute, die sowas waren, die schlechtesten Geschöpfe. Warum? Weil, liebe Geschwister, die Tiere, sie haben keinen Verstand. Und den Tieren ist nichts auferlegt worden. Sie müssen nicht Halal einhalten oder Haram aus dem Weg gehen. Die Tiere wie die Affen oder auch die Schweine oder auch die Hunde oder auch die Kamele, diese Tiere am jüngsten Tag, sie werden zu ihr, wird zu ihnen gesagt werden, seid Erde, und dann nennen sie Erde und dann hören sie auf zu existieren, gibt es nicht mehr, fertig. Aber diejenigen Menschen, die die Wahrheit gehört haben und danach nicht daran geglaubt haben, sie werden sich wünschen, wie die Tiere zu sein. Deswegen sagen sie am Tag der Auferstehung, ja leitani kuntu turaba. Oh, ich wünsche mir, ich wäre Erde jetzt, sagen sie, wie es am Ende von Surat Amma Yatasaalun heißt. Und deswegen geht es ihnen schlechter als den Tieren. Und deswegen gehen sie übler dran und sie sind die schlechtesten aller Geschöpfe. Allah sagt, gewiss diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind die besten Geschöpfe. Möge Allah uns zu diesen Menschen machen. Aber ihr seht hier wieder, es gibt zwei Bedingungen. Es gibt zwei Bedingungen. Es reicht eben nicht aus im Gesetz Allahs, dass man nur Gutes tut. Es reicht nicht aus im Gesetz Allahs, dass man spendet, dass man freundlich ist. Das ist alles schön und gut. Aber es reicht nicht aus, dass du bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wirst, dass diese Taten angenommen werden. Erstens musst du sie für ihn gemacht haben, wie es in der Ayah vorher heißt. Zweitens ist Bedingung dafür der Glaube, der eben beinhaltet der Glaube an Allah, der Glaube an die Engel, der Glaube an die Bücher, der Glaube an die Gesandten, der Glaube an den letzten Tag und der Glaube an die göttliche Vorherbestimmung. Diese sechs Glaubensinhalte sind Voraussetzung für, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine gerechtschaffene Tat auch annimmt. Denn Allah braucht deine Taten nicht, weil manche Leute denken, es reicht aus, Gutes zu tun. Das Gute kannst du für dich machen und für andere machen, aber warum sollte Allah dich dafür belohnen? Was hat Allah davon? Nichts. Weder schadet ihn eine Sünde, noch profitiert er von einer guten Tat, subhanahu wa ta'ala. Er ist Ghani, das heißt, er ist den Weltenbewohnern unbedürftig, er braucht niemanden. Deswegen sagt er dir, wenn du meine Zufriedenheit haben willst, dann geht das nicht mit deinem Verstand, sondern du musst es machen, so wie ich es will. Und er sagt, Glaube und rechtschaffene Werke, die für ihn gemacht werden, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ala unabbi'ukum, ala ukhbirukum, bi khayril bariyya. Soll ich euch nicht mitteilen, wer die Besten aller Geschöpfe sind? Das ist hier eine Interpretation. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte weiterhin, Rajulun akhada bi'nani farasihi fi sabilillah kullama kanat hay'atan istawa alayhi. Sinngemäß heißt es, jemand, der ein Pferd hat, ja, und es immer wieder besteigt, sobald die Möglichkeit es gibt, für Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu tun, zu kämpfen. Die zweite Person sagte, Ala ukhbirukum billadhi yalihi, soll ich euch nicht mitteilen, wer danach kommt? Er sagte, Rajulun fi thullatin min ghanamihi, yuqimu s-salata wa yu'ti z-zaka. Jemand, der sich unter seinen paar Schafen befindet, das heißt irgendwo auf dem Land, irgendwo weit weg von den Menschen, und er verrichtet sein Gebet und er entrichtet seine Zakat. Das heißt also, er erfüllt die Pflichten Allah gegenüber und tut niemandem was an und hat sich von den Menschen getrennt. Ala ukhbirukum bi sharril bariyya. Möchtet ihr nicht wissen, soll ich euch mitteilen, wer die übelsten aller Geschöpfe sind? Sagt, alladhi yas'alu billah wa la yu'ti bihi. Was sind die schlechtesten Geschöpfe? Er sagte, jemand, der andere bei Allah bittet, aber selbst nicht hergibt, wenn er bei Allah gebeten wird. Dieser Hadith sagten die Muhaqqiqun des Musnad Imam Ahmad, dass er sahih li ghayrihi ist. Allah sagt in der letzten Ayah, ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die Gärten Edens, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Das ist für jemanden, der seinen Herrn fürchtet. Ihr Lohn, das heißt diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, ist bei ihrem Herrn, das heißt, wenn sie ihn antreffen eines Tages, und jeder Mensch wird eines Tages seinem Herrn gegenüberstehen, sind die Gärten Edens. Gärten, liebe Geschwister, ist der Plural von Garten. Also handelt es sich nicht um eine Jannah, um einen Garten, sondern es sind verschiedene Gärten. Warum? Weil es verschiedenartige Gärten sind. Das Paradies besteht aus verschiedenartigen Gärten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Jannatani min Zahab, aniyatuhuma wa ma fihima. Wa jannatani min Fidda, aniyatuhuma wa ma fihima. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt zwei Gärten im Paradies, die aus Gold sind. Alles ist darin aus Gold. Sie selbst und die, das Geschirr darin. Und es gibt zwei Gärten im Paradies, die alle aus Silber sind. Sie selbst, alles ist, was darin gibt und auch das Geschirr darin. Alles ist aus Silber. Und dann sagt er, وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ. Und das, was sie, die Leute im Paradies, abhält, ihren Herrn zu sehen, ist nur noch der Schleier der oder das Gewand der Herrlichkeit, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam genannt. Illa rida'u al-kibriya ala wajid, ist das Gewand der Herrlichkeit, das sich auf seinem Gesicht befindet. Fi jannati adn, in Garten Edens. Und dieser Hadith ist in Dhilal al-Jannah, al-Albani rahimahullah ta'ala sagte es, sahih. Und die Gärten Edens auf Arabisch adn. Adana bedeutet aqama, bedeutet irgendwo bleiben. Das heißt, das sind die Gärten der Ewigkeit. Das sind die Gärten, in denen die Menschen darin bleiben werden. Allah so beschreibt die Paradiesbewohner als La yabruna anha hiwala. Das heißt, sie wollen davon gar nicht weg. Sie wollen, keiner will vom Paradies weg. Selbst diejenigen Menschen, die in der untersten Stufe des Paradieses sind, sie wollen davon nicht weg. Sie sind zufrieden und sie glauben, dass das, was sie bekommen haben, das Beste ist, was sie hätten bekommen können. Das heißt, jeder ist zufrieden mit dem, keiner ist neidisch auf jemand anderes. Keiner hat das Gefühl, der andere hat mehr bekommen als ich und ich hätte gerne das Gleiche wie er. Nein, es gibt keinen Neid mehr, es gibt keinen Hass mehr im Paradies. Ewig und auch immer darin zu bleiben, genauso wie die Höllenbewohner ewig und immer darin bleiben, auch die Paradiesbewohner werden ewig und auf immer im Paradies bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihn. Liebe Geschwister, das ist der größte Genuss im Paradies überhaupt, dass wir zufrieden sind mit Allah und noch besser, dass Allah Azza zufrieden ist mit uns. Das ist größer und edler und wertvoller und besser als jede Art von Genuss im Paradies. Das ist für jemanden, der seinen Herrn fürchtet. Das ist für jemanden, der seinen Herrn fürchtet. Furcht ist nicht das gleiche wie Angst. Khauf auf Arabisch ist Angst. Khashya auf Arabisch ist Furcht oder Ehrfurcht. Die Gelehrten sagen, der Unterschied ist, Angst kann man vor allem haben. Vor Dingen, die man kennt und vor Dingen, die man nicht kennt, hat man eher gar keine Angst mehr. Aber Ehrfurcht, liebe Geschwister, ist, wenn man Wissen hat und aufgrund seines Wissens jemanden fürchtet. Das heißt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala vor ihm Ehrfurcht hast, dann hast du Ehrfurcht vor ihm, weil du ihn kennst, subhanahu wa ta'ala, mit seinen Namen, seinen Eigenschaften, seine Gesetze kennst. Und du weißt, dass wenn er jemanden packt, dann packt er ihn schmerzhaft. Und du weißt, dass wenn er ein Herr ist, der, wenn du Vergebung bittest, dass er dir auch deine Sünden verzeiht. Deswegen Ehrfurcht in Bezug auf Allah hängt mit Wissen zusammen. Und deswegen kann man keine Khashya haben, keine Ehrfurcht haben, wenn man kein Wissen hat. Und der Beweis dafür ist die Ayah in Al-Quran al-Karim, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Nur diejenigen, oder besonders diejenigen Menschen fürchten Allah. Wer sind das? Die Gelehrten. Allah sagt, die Gelehrten sind diejenigen, die Allah besonders fürchten. Warum? Weil sie eben Wissen haben und ihre Angst und ihre Furcht auf Wissen basiert und nicht auf Unwissenheit. Sie fürchten ihren Herrn, daraus ergibt sich, dass sie nicht sündigen. Und wenn sie doch sündigen, dann beeilen sie sich mit der Tauba und damit Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung zu bitten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben und uns in einen Garten des Paradieses eingehen lassen, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, und noch in bessere Gärten als diese. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wir werden inshallah nach dem Salah weitermachen mit As-Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam.